Ich bete noch einmal. Jesus, danke schön dafür, dass das alles stimmt, was wir eben gesungen haben. Du bist ein guter Herr, du bist Majestät, du kannst in unserem Leben richtig Sachen in Bewegung bringen. Und darum bitte ich dich jetzt, wenn wir uns diese alte Geschichte von David angucken, dann wollen wir nicht nur Geschichtsunterricht hier haben, sondern wir wollen erleben, wie du als lebendiger Gott heute noch wirksam bist. Und falls wir noch nicht in der Lage dazu sind, weil wir vielleicht zu lange geschlafen haben oder zu kurz, zu viel gegessen oder zu wenig Kaffee haben oder irgendeinen anderen Grund her, dann mach uns jetzt bereit, bitte. Fang damit an, dass wir bereit sind, auf die Worte zu hören, die wir aus deiner Bibel lesen und uns bewegen lassen von dir und deinem Heiligen Geist. Amen. Mir geht das manchmal so, dann sage ich Leuten immer ganz begeistert, Mensch, lest in der Bibel, das ist super, das ist spannend. Und dann sagen die immer, naja, spannend, ja langweilig. Das ist eher so das, was sie damit verknüpfen. Aber wer wirklich mal Interesse an spannendem Bibellesen hat, der kann mal dieses ganze Leben von David durchlesen. Da ist alles drin, was man so für so einen Hollywood-Streifen brauchen könnte. Da ist die Rede von Intrigen, Gewalt, Liebe, Freundschaft, Strategie, Machtspielchen, Mutproben, Treue. Da ist alles drin in der Bibel. Und da weiß man gar nicht, wo haben die das aus Hollywood her? Wahrscheinlich direkt aus der Bibel, denke ich manchmal. Unser Oberthema, die Serie, lautet, da ganz hinten rechts habe ich es hingeschrieben, David, ein Mensch nach dem Geschmack Gottes. Und letzte Woche habe ich es gesagt, nach dem Herzen Gottes. Und ich habe überhaupt nicht verraten, was damit wohl gemeint sein könnte. Nach dem Herzen Gottes, das meint, dass Gott jemanden sieht und dann sagt, ey, in deinem Herzen, da erkenne ich ein Stück von mir wieder. In dem, was du in deinem Herzen bewegst, da sehe ich ein Stück auch von mir. Und ich habe so gedacht, also mehr geht nicht. Also mehr als dass Gott das über mich denkt, ist überhaupt nicht möglich. Wenn das mal soweit ist, und wer weiß, vielleicht ist das ja schon soweit und Gott denkt das schon über uns. Aber wenn wir uns zu dem Grüppchen zählen, zu den Menschen, die sagen, jawohl, ich will Christus nachfolgen, dann ist doch das unser Ziel, oder? Menschen zu werden mit so einem Herzen Gottes in uns, das zu erleben, was Gott für uns übrig hat. Letzte Woche, da habe ich erzählt, wie David so drauf war, Schafhirte, gutes Herz, viel Vertrauen, war schön, kräftig. Und was war mit seinen Augen? Leuchtende Augen. Genau, das war natürlich toll, er bekommt den Geist Gottes, musikalisch, charismatisch, bereit zu gehen, kampferfahren, gläubig und sehr siegessicher. Das war so das, was wir schon über David wissen, ein Superheld, geistlicher Superheld und dann ja auch jemand, der sich im Kampf gut geschlagen hat. Aber neben diesen tollen Eigenschaften war David treu. Das, was ihm aufgetragen wurde, das hat er gemacht und nicht nur irgendwie, sondern er hat das gut gemacht. Letztes Mal, für die, die sich daran erinnern, als er dann da an die Front kommt und sein Bruder zu ihm sagt, hör mal, was ist denn mit unseren Schafen? Hat er sich drum gekümmert. Hat vorher die Leitung abgegeben an jemand anderen. Kann man nachlesen, da kam ich letztes Mal nicht zu. Also der David war ein guter Mann, der Gott vertraut hat und sich gut gekümmert hat um die Aufgaben, die ihm anvertraut waren. Und dann gab es diese Schlacht zwischen ihm und Goliath, wo alle anderen Israeliten die Hosen voll hatten, hat er gesagt, jawohl, ich bin dabei, ich ergreife die Initiative. Wenn ihr Angst habt, ich gehe hin. Und dann sieht er vielleicht nochmal so ganz nah Goliath, fast 3 Meter groß, super Ausrüstung aus Carbon oder ich weiß nicht, was der anhat, aber David mit nichts, mit gar nichts, außer dieser festen Überzeugung, dem festen Vertrauen, ich stehe hier im Namen des lebendigen Gottes. Das ist eine Ausrüstung. Das ist die beste Ausrüstung, das war ihm klar. Und dann gewinnt er ja auch. Und dann, eigentlich wollte ich euch das nur aufzeichnen, das habe ich aber nicht mehr geschafft. Ich wusste auch nicht genau, wie ich das so richtig machen sollte. Wenn man sich das so vorstellt, David und Saul, und dann kommen die zusammen und dann mögen die sich ja auch zuerst ganz gerne. und dann mögen die sich nicht mehr so und dann ist das wie so ein Tannenbaum, immer weiter weg, immer mehr Hass oder auch Liebe. Das schwankt dann so ein bisschen, das ist so ein bisschen so eine Posse zwischen, oh, wir haben uns so schrecklich lieb, David, du und ich, zwischen, ich bring dich um, ich mach dich kalt, aber sowas von. Und da schwankt das, das geht kapitelweise, geht das so in der Bibel nach David und Goliath, kommt das ziemlich heftig, auch wenn David zwischendurch in so einer, wir haben uns furchtbar lieb Phase, die Tochter von Saul heiratet, die Jüngste, das ändert nichts daran. Immer mal wieder lässt sich Saul umstimmen von seinem Sohn oder halt auch von seiner Tochter und dann vergeben sie sich, vergibt er Saul David wieder, vergibt Saul David wieder. Und dann sind sie wieder ganz eng, aber es hält nie lange an. Und dann sind sie wieder ganz weit auseinander. Und diese Beziehung ist schon ziemlich spannend. Der David, der wird immer beliebter. Der wird nach diesem Ereignis mit Goliath zum Oberheerführer. Der war Teenager. Den haben die ja gar nicht so richtig gezählt in der Familie. Und der wird also als Teenager, sagen wir mal 15 vielleicht, 14, 15, wird der Oberbefehlshaber des Heeres. Und der gewinnt alles. So Bayern München des Heerführertums da. Die gewinnen, also man fragt nur, wie hoch wird es denn diesmal? Und das ist nichts zum Freuen übrigens an dieser Stelle, das war ein Negativbeispiel. Und dann endet das Ganze in so einem Partisanenkrieg. Da ist auf der einen Seite David mit vielleicht 400, 500 Mann, alles Abtrünnige, keine Elitekämpfer, sondern mehr so Leute, die sich angelegt haben, so ein bisschen Aufsässige wahrscheinlich. Und das ganze Heer von Saul, das sich auf David fokussiert hat, den müssen wir kriegen. So geht das dann. Und irgendwann an einem Punkt, da wird es ganz eng. Da haben die den David und seine Leute schon fast. Und das Heer von Saul, das hat es fast umschlungen. In der Bibel steht das dann so, David machte die größten Anstrengungen, um seinem Verfolger zu entkommen. Aber Saul und seine Leute hatten ihn schon so gut wie eingeschlossen. Und da kam im letzten Augenblick ein Bote zu Saul und meldete ihm, die Philister sind in unser Land eingefallen und plündern alles aus. Schnell, komm uns zu Hilfe. Und sofort brach Saul auf. Mal Glück gehabt. Das wäre es gewesen für David und seine Leute, aber da scheint Gott vielleicht eingegriffen zu haben und sie waren wieder frei. Aber es dauert nicht lange, nachdem die Philister erledigt wurden, bekommt Saul einen Tipp. En-Gedi. Da ist David mit seinen Leuten. En-Gedi. Neben dem Toten Meer so eine unwirkliche Felsenlandschaft mit Höhlen. Und Saul sagt, 3000 Leute meiner Sondereinheit, die geschult waren, Leute aufzuspüren, Kriege zu führen, Menschen umzubringen. 3000 Menschen, Männer wahrscheinlich, die er sich nimmt und mit diesen 3000 Menschen, da will er jetzt David endlich kriegen. Er macht sich sofort wieder auf, David zu finden. Und dann spitzt sich diese Geschichte wirklich zu. In dem Hollywood-Streifen, von dem ich gesprochen habe, wäre jetzt sehr dramatische Musik hier, weil es zu diesem Höhepunkt kommt zwischen der Auseinandersetzung zwischen David und Saul. Jetzt ist die Zeit gekommen und es ist Saul wirklich todernst. Kein Späßchen mehr. Diesmal mache ich ihn kalt. Und dann kommt es aber vorher nochmal, das war ja auch so ein ganzer Mensch, der Saul. Da habe ich gedacht, das ist so ähnlich wie mit Königen. Das weiß man das auch nie so genau, ob die überhaupt jemals auf Toilette müssen. Aber Saul musste. Im Hebräischen steht, er musste seine Füße bedecken. Das heißt, er musste mal länger aufs Klo. Seine Füße bedecken. Sehr schöne Sprache. Naja, können wir mal einführen. Aber er muss also seine Füße bedecken. Und das macht er nicht so gerne vor seinen 3000 Mann. Dixi-Klos waren da auch nicht, aber die Höhlen. Und dann geht er in so eine Höhle rein, hat wahrscheinlich vor der Höhle seine Wachen postiert. Er ist immerhin der König, aber da wollte er lieber allein sein. Seine Füße bedecken. Und das hat er auch gemacht und da hat er gedacht, Mensch, wo ich hier schon so schön allein bin, lege ich mich auch noch ein bisschen hin. Mittagspause, Mittagsschlaf und er ist dann in dieser Höhle. Diese Höhlen, das kann man ja heute noch angucken, das waren so Höhlensysteme. Da waren riesige Hallen, große Systeme, Gänge und sonst irgendwas. Und was der Saul nicht wusste, in dieser Höhle, da war David mit seiner Mannschaft, gerade in dieser Höhle. Ich meine, die Bibelleser unter euch, die kennen die Geschichte, ne? Dann saßen die da drin, ja. Aber man muss sich die Spannung mal vorstellen. Jetzt kommen die ausgerechnet auf diese Höhle und sind dann bei ihm. Der Erzfeind, der potenzielle Mörder, sein potenzieller Mörder wird ihm serviert. Na gut, das Erste wollte er vielleicht auch nicht so, aber dann, als er liegt, da geht er dann vielleicht auch hin. Wir lesen das mal. Wer mitlesen möchte und eine Bibel hat, kann da reingucken oder hier mitlesen. 1. Samuel 24, 4 bis 8. Die gute Nachricht hat das übrigens mit den Füßebedecken gleich ordentlich übersetzt. Als er an den Schafhürden vorbeikam, ging er in die nahegelegene Höhle, um seine Notdurft zu verrichten. Hinten in dieser Höhle saß David mit seinen Männern. Die flüsterten ihm zu: Heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich gebe deinen Feind in deine Hand. Du kannst mit ihm machen, was du willst. David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Hinterher schlug ihm aber doch das Gewissen, weil er das gewagt hatte. Er sagte zu seinen Leuten: Der Herr bewahre mich davor, dass ich Hand an meinen Gebieter lege, an den gesalbten König des Herrn. Denn das ist und bleibt er. Er wies seine Männer zurecht und verbot ihnen, sich an Saul zu vergreifen. Als ich diesen Text gelesen habe, habe ich mal versucht, das zu analysieren. Welche Gründe hätte David gehabt, den Saul zu töten? Hier ist meine Liste. 3 Punkte sind mir eingefallen. Auf der einen Seite natürlich Rache, so ein ganz tiefes menschliches Bedürfnis, denjenigen eins auszuwischen, der mir eins auswischen will. Rache. Saul hat David viel Schlimmes angetan. Er hat ihn ja nicht nur verfolgt und getrieben. Er hat versucht, die Freundschaft zu seinem besten Freund wirklich zu zerstören. Er hat ihn eigentlich auch nicht direkt, sondern mehr so indirekt getroffen, indem er all die Leute, die David immer wieder Unterschlupf geboten haben, die hat Saul umbringen lassen. Nach und nach. Und nicht nur die Leute, sondern auch noch deren Familien, Frauen und Kinder, alle, die David irgendwie geholfen haben, wurden umgebracht. Also David hätte echt Grund gehabt, sich zu rächen. Einmal kommt David zu ein paar Priestern, fast 100, und bittet um Unterschlupf und Hilfe, und das wird ihm auch gewährt. Und als Saul das rauskriegt, da geht er auch dorthin. Und dann sagen die Priester: Mensch, der David, der will dir überhaupt nichts tun. Aber es hört der Saul nicht, sondern bringt auch diese Priester, die Männer Gottes, alle um mit ihren Familien. Waren keine Katholiken. Und ich glaube, dass wir das ganz gut kennen, oder? Also jetzt nicht das mit dem Umbringen. Aber wir kennen das doch ganz gut, oder? Dieses jemandem etwas heimzahlen wollen. Ey, da bin ich echt ungerecht behandelt worden. Da hat man mir echt Unrecht getan. Das ist eine Schweinerei. Boah. Das zahle ich der Person heim. Also, ich kenne den Gedanken. Ihr müsst euch ja jetzt nicht melden. Aber ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin. Aber ich merke dann selbst auch, wie mich das zerfressen kann. Wie mich das belastet, wenn ich solche Gedanken, solche Rachegedanken habe, wo ich merke, dass Hass und Wut und Schmerz in mir da ist, weil Menschen vielleicht mir oder nur meinem Ansehen oder vielleicht auch meinen Lieben etwas angetan haben und ich merke, wie das an mir nagt. Den größten Schaden habe ich dabei selbst. Der Wunsch nach Rache wäre wirklich ein guter Grund gewesen, für David. Aber wisst ihr was? Der David war ein Mann nach dem Geschmack Gottes. Mit einem Herzen Gottes. Und da war Rache irgendwie nicht so vorne mit bei den Top 3 dabei. Sondern er hat gesagt, das ist der Gesalbte Gottes. Die Gelegenheit. Gelegenheit macht Diebe, kennt man ja so als Sprichwort. Oder ich habe mal im Theaterstück gehört, jeder Mensch ist zu jeder Tat fähig, wenn er in die entsprechende Situation kommt. Jetzt wird er ihm vor die Füße gelegt. Das Messer hat er in der Hand. Also wenn ich die Geschichte so lese, und der Saul war ja echt kein freundlicher mit den Familien und so, wenn das jetzt da stehen würde und dann hat David ihn umgebracht, wir denken, jawohl, hat auch verdient, korrekt, David, wäre die Geschichte allerdings an der Stelle auch zu Ende, das wäre, vielleicht hätten sie sogar noch fliehen können, nach hinten raus, ohne dem Herr von Saul begegnen zu müssen. Also die hätten vielleicht ganz wunderbar da rauskommen können aus dieser Situation, aber David hat ein Herz Gottes. Und das hat es ihm verboten. Und das Schlimmste ist vielleicht der dritte Grund. Die frommen Verführer. Uiuiui. Da kommen so ein paar fromme Leute und reden ihm ein, also auch aus religiösen Gründen müsstest du ihn jetzt mal umbringen, David. Heute ist der Tag des Herrn. Er hat ihn dir in deine Hände gegeben. Jetzt kannst du dich rächen. Und dabei ist überhaupt nicht bekannt, ob das eine Aussage von Gott ist. Sie findet sich sonst nirgendwo, dass Gott das gesagt hätte. Vielleicht haben die das nur sich so überlegt. Also irgendwie scheint David nicht so richtig aus dem Quark zu kommen und den umzubringen. Und jetzt machen wir ihm mal frommen Druck. Habe ich auch schon mal erlebt. Gott hat mir gesagt. Und dann steht man da. Ja, mir nicht. Und dann? Totschlagargument. Die Leute sagen ihm ganz klar, was sie von ihm erwarten. Fromme Verführer. Jetzt musst du aber auch Gott mal schön gehorsam sein. Dabei ist das vielleicht gar nicht von Gott. Aber man nimmt eine hohe Autorität in den Mund. Ich kenne das aber auch so, dass das von mir innen herauskommt. Da weiß ich eigentlich ganz genau, was Gott von mir möchte. Ich sollte das tun oder soll mich vielleicht auch gegen etwas entscheiden. Aber in mir, da findet so eine kleine Diskussionsrunde statt zwischen dem Willi, der das, ja, ich mache immer alles, was Gott will, und dem etwas stärkeren, ich mache das, was Willi will. Und diese Auseinandersetzung findet in mir statt. Und dann fange ich an, mir die Sachen so schön zu reden. Naja, aber Gott vergibt ja auch. Und so schlecht kann das ja wohl nicht sein. Mal sehen, was Gott dann damit vorhat. Und ich rede mir das schon zurecht. Vielleicht frage ich noch jemanden, von dem ich weiß, dass der diese Meinung vertritt. Hör mal, du Bruder im Herrn, was denkst du denn dazu? Und hol mir die Bestätigung und kann dann hinterher sagen, ja, der hat ja auch gesagt, ich konnte da gar nichts für. Also falls das nicht so gut ausgeht. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ist ein bisschen abstrakt gerade. Es gibt diese Totschlagargumente, Gott hat mir gesagt, aber es gibt auch ein anderes Argument in diesem Fall der frommen Verführer, wo man sagt, Gott ist Liebe. Da kann er ja wohl schlecht von mir erwarten, dass ich etwas tue, was mir nicht so angenehm ist. Gott ist Liebe. Also kann es ja wohl schlecht sein, wenn ich etwas tun soll, was mich anstrengt. Gott ist Liebe. Da muss das ja wohl so laufen, wie ich mir das vorstelle, wenn er mich liebt. Ich glaube, dass da was ganz, ganz Gravierendes, wenn man so denkt, kaputt gegangen ist. Nämlich, Gott ist Liebe. Und das bedeutet, dass der mit meinem Leben etwas machen möchte, was wirklich sinnvoll ist. Und das bedeutet leider auch manchmal anstrengend, manchmal etwas anderes, als ich das will. Aber das bedeutet Gottes Liebe. Fromme Verführer, die hätten ihn fast überzeugt, Saul umzubringen. Aber es gibt auch drei Gründe dagegen. Ja. Das eigene Gewissen, Gottes Zusage und der Respekt vor Gottes Handeln. wir haben das ja schon gehört, als David also da ist mit seinem Messer in der Hand und kurz mal überlegt, Rippe oder Mantel, nimmt er den Mantel, schneidet diesen schönen Mantel kaputt, wahrscheinlich Markenmantel. Das war der König, also was gibt es denn für toll? Job habe ich heute Morgen gesagt, Job, das ist glaube ich gar nicht so eine Supermark, aber ich kenne keine anderen. Macht den kaputt und nur als er den Mantel kaputt macht, da schlägt schon sein Gewissen an. Wegen dem blöden Mantel. Aber weil er gesagt hat, dass ich mich so nah rangetraut habe mit einem Messer an den Mann Gottes, da schlägt sein Gewissen. Und David war auch ein ganz feinfühliger. Der war als Mann, das ist fast das größte Wunder, als Mann in der Lage, seine Gefühle in Worte zu packen. Kann man in dem Psalm nachlesen. Da tut er das am laufenden Band. Schreibt er, was ihn bewegt. Und das sind bewegende Worte. Und hier schlägt sein Gewissen an. Das konnte er nicht. Außerdem hatte er diese Zusage Gottes. Als er gesalbt wurde, da hat Gott durch Samuel zu ihm gesagt, du wirst neuer König. Ich mache dich zum neuen König. Sagt Gott zu ihm, ich mache dich zum neuen König. Ich, Gott, mache dich zum neuen König, nicht du dich. Das ist ein großer Unterschied. Er hätte das jetzt machen können. Hat er nicht. Er hat darauf verzichtet, weil er die Zusage Gottes hatte, ich werde dich zum König machen. Da brauchst du keine Hand anlegen. Und das Letzte, er hatte Respekt vor Gottes Handeln. Er sieht in Saul den er ist. Er ist immer noch der von Gott eingesetzte König. Und er sagt eben nicht, ich helfe ein bisschen nach. Ich habe so überlegt, meine Güte, wie kann ich das denn jetzt in meinem Leben anwenden? Aber wenn ich mir vorstelle, was Gott in den Menschen sieht, und ihr könnt jetzt mal, manche werden lange brauchen, manche nur ganz kurz mal überlegen, Leute, die ihr nicht so mögt. Vielleicht fällt euch auch niemand ein. Leute, die euch schwerfallen, die anstrengend sind. Diese Menschen hat Gott über alle Maßen lieb. Er hat sich investiert in diese Menschen. Und er hat für diese Menschen investiert. Er war bereit zu sagen, mein Sohn soll für diese Menschen sterben. Und da kann ich ja wohl schlecht über sie reden. Weil mir Gott in dem anderen begegnen kann. Er versucht nicht, die Dinge selbst zu regeln oder zu beschleunigen. Und warum er das alles nicht gemacht hat? Weil er ein festes Herz hatte. Er hatte ein festes Herz. Ein festes Herz, das hat er festgemacht bei Gott. Das war so eine enge Verbindung, dass Gott gesagt hat, ey, das, der David, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Wenn ich solche Geschichten lese, versuche ich mir das immer räumlich vorzustellen. Da gehe ich auch manchmal so bei mir im Büro rum, da habe ich das auch eine kleine Höhle und dann habe ich mir vorgestellt, wie das so ist. Das sind die 400 Männer von David hinter ihm, die dürfen ganz leise reden, weil der ja schläft, der König. Döte, döte, döte. Gott hat gesagt, du sollst töten. Und der David mit dem Messer da, geht er hin mit dem Mantel und dann kommt er zurück, nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Mantelstück und dann, du gehst normal hin, David. Die hätten ja auch meutern können. Die hätten sagen, hey, bist du bescheuert, David? Das ist die Gelegenheit, das ist ein Elfmeter hier. Haben die nicht gemacht und David wäre das auch egal gewesen, weil David ein festes Herz hat und der hat gesagt, nee. Er wies sie zurecht. Steht da. Wir hatten ja gerade Reformationstag und da musste ich dran denken jetzt. David hat ein festes Herz und da gab es noch einen, der ein festes Herz hat. Ich hier stehe, ich kann nicht anders, hat Luther gesagt. Und das hat bedeutet, ich riskiere mein Leben. Aber er hat nicht widerrufen, weil er ein festes Herz in diese Angelegenheit hatte. Hier stehe ich und ich kann nicht anders. Das ist meine Überzeugung, dafür stehe ich ein. Und im Gegensatz dazu, Saul, so ein wankelmütiger, oh, heute hier, morgen da, was interessiert mich, was ich gestern gesagt habe, heute ist wichtig und lässt sich so beeinflussen von allen. Ein wankelmütiges Herz, er hört auf das Geschwätz der Leute. Die Geschichte geht nämlich so weiter, dass Saul aufwacht und es geht ihm gut. Erleichtert und erfrischt tritt er aus der Höhle. Habt ihr ihn gefunden? Nee, dann gehen wir noch ein Stück weiter. Und dann ist er gerade aus dem Tal raus, auf der anderen Seite. Und dann ruft David hinter ihm her. Saul! Ich weiß nicht, wie laut, das kann mir jetzt nicht vorstellen. Ich war da noch nie, aber so ähnlich muss das gewesen sein. Da liegt ein Tal zwischen ihnen. Und das war ja riskant für den David. Der wusste ja, der Saul ist unberechenbar. Und dann zeigt ihm das. Hier, guck mal deinen Mantel an. Scheibenkleister, kaputt. Und dann zeigt er den Mantel und sagt, Saul, ich hätte dich töten können. Ich hätte dich wirklich töten können und ich hätte auch allen Grund gehabt, dich zu töten. Ich habe es aber nicht getan. Warum hörst du eigentlich immer auf das Geschwätz der anderen Leute? Das ist doch dein Problem, Saul. Genau das ist dein Problem. Du lässt dich immer von allem so beeinflussen. Leicht beeinflussbar. Das ist mir ein Witz zu eingefallen. Kommt also ein Mann, der ist betrogen worden von einem Lieferanten, kommt zu einem Rabbi und braucht Seelsorge. Und dann erzählt er ihm die ganze Geschichte, wie er betrogen worden ist. Und der Rabbi fragt natürlich auch nach, das lernt man in der Seelsorgeausbildung. Und dann sagt er, weißt du was, armer Mann, du hast echt recht. Da hat man dir übel mitgespielt. Du hast wirklich recht, das tut mir auch leid. Und dann geht er aus dem Haus. Und dann kommt ein paar Stunden später, kommt der Lieferant, der ihn betrogen hat, zu dem Rabbi und erzählt aus seiner Sicht die ganze Geschichte. Nochmal viel länger erzählt er die noch. Aha, ja. Und dann fragt er wieder, na, weißt du was, Lieferant, du hast echt recht. Du hast wirklich recht. Das tut mir aber auch leid für dich jetzt. Und dann geht er, ist glücklich, mal drüber geredet zu haben. Und dann kommt die Frau von hinten, die eigentlich bei Seelsorgegesprächen nicht zuhören darf. Und dann kommt die nach vorne und dann sagt die, sag mal, Mann, was machst du denn hier? Der eine wird betrogen und dann sagst du, ja toll, du hast recht in deiner Sache. Und dem anderen, dem sagst du auch, du hast recht, das geht doch nicht. Und der Rabbi, weißt du was, du hast recht. So war Saul. Genau so war Saul. Er ließ sich so leicht beeinflussen und wollte es allen recht machen. Er hörte auf seine komischen Berater und er ließ sich von seinen Gefühlen leiten. Das ist ja nichts Schlimmes, wenn man das tut. Aber wenn das die einzige Entscheidungsgrundlage ist, auf sein Gefühl zu hören, das wird ja immer so schön als, ich habe da auf mein Bauchgefühl gehört, heißt, ich habe einfach gemacht, was ich wollte, alles andere interessiert mich nicht, das ist ein bisschen zu wenig. Wenn wir ein Ziel erreichen wollen, dann müssen wir uns manchmal gegen unsere Gefühle entscheiden. Weil sonst würden wir immer den bequemsten Weg wählen. Das ist menschlich. Aber es gibt es in der Gemeinde auch immer wieder, dass Menschen dann sagen, boah, ich fühle mich nicht mehr so gut in der Gemeinde. Ich fühle mich nicht mehr so richtig und es bringt ja auch nichts mehr. Und dann ist man, wenn man das nur von Gefühlen abhängig macht, mal total gut drauf und geistlich oder man ist total am Boden zerstört. Wenn man nur auf seine Gefühle hört. Aber Glauben ist mehr als Gefühl. Das ist gut, das ist das Bonbon sozusagen. Aber Glaube bedeutet, ich vertraue in ganz konkreten Punkten meinem Gott. Saul war es egal, was er gestern gesagt hat, kein festes Herz. Diese Geschichte geht ja weiter, immer noch weiter. Als Saul Davids Worte hört, fängt er an zu heulen, Mensch, Mist, du hast recht, David. Ich habe alles falsch gemacht. Du wirst König werden. Und wenn du König bist, bitte räch dich nicht an meiner Familie, weil ich dir so böse und man denkt, boah, Happy End, das ist es, ne? Die Geschichte ist aber immer noch nicht zu Ende, die Geschichte. Nur ein Kapitel weiter steht, er geht wieder auf die Jagd nach David. Der hat ein echt wankelmütiges Herz gehabt. Und wo ordnen wir uns so ein? Er bei Saul, heute hier, morgen da, oder er bei David, mit einem festen Herz bei Gott? Und falls wir das gerne möchten, ein festes Herz haben wie David, dann gibt es konkrete Schritte, die wir tun können. Ganz konkrete Schritte, die wir tun können, um dieses feste Herz zu bekommen. Man kann zum einen kann man hingehen, nochmal alles lesen, was David gemacht hat und sich das dann ganz fest vornehmen. Jawohl, jetzt habe ich ein festes Herz. Das klappt nicht. Oder man kann gucken, was steckt denn hinter diesem festen Herz. Der David, der hat eine echt intensive Beziehung zum lebendigen Gott gehabt. Ihm war das enorm wichtig, was Gott in jedem einzelnen Punkt seines Alltags zu sagen hat. Er hat diese Entscheidung nicht alleine getroffen, nicht geleitet nur von seinen Gefühlen, sondern er war bereit, sich in Frage stellen zu lassen. Und er hat reinen Tisch gemacht. Psalm 51, wenn ihr mal wirklich wissen wollt, was Buße ist, dann lest diesen Psalm. Kommen wir später noch. Frauen kommen auch noch bei David. Und dann, da fasst er in Worte, was er alles getan hat und was ihn von Gott trennt. Und wenn wir dieses feste Herz haben wollen, dann ist das der erste Schritt. Gott sagen, was alles nicht okay ist, was sich so angehäuft hat an Dingen zwischen ihm und mir. Weil unser Alltag, der ist ja auch voll mit Rache, Stolz, Herausforderung, Angst und. Und dieses Tal zwischen Gott und mir, das kann ich überbrücken, indem ich Gott das sage. Jawohl, ich will ein festes Herz haben, Gott, und ich will das gerne jetzt und bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich um Vergebung für die Dinge, die so angefallen sind. Und ich möchte in Zukunft so gerne mit dir leben. Und dann entsteht da so ein Veränderungsprozess. Jesus hat das vorgelebt. Jetzt kommen sehr unbequeme Verse, das sage ich euch schon mal. Liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch beleidigt haben. Und segnet eure Feinde. Als Jesus am Kreuz hing, da hat er das gesagt. Herr, vergib ihnen. Die haben keinen Schimmer, was die hier gerade machen, als sie ihn getötet haben. Er hat das vorgemacht. Wenn du ein festes Herz haben willst, dann geh zu Jesus, weil er diese Veränderung in mir, in dir wirklich auslösen kann. Reinen Schritt machen und dann konkret Leute segnen. Vielleicht ist es eine Hilfe für euch, das zu ritualisieren, das brauche ich immer. Zum Beispiel könnte man sagen, immer wenn ich Zähne putze, segne ich Menschen, die mir schwerfallen. Dann weiß man das schon mal, was man zu tun hat beim Zähneputzen. Das kann eine Hilfe sein. Und wisst ihr, was passiert? Beziehungen können in Ordnung kommen und mein Herz kann verändert werden. Mein Herz, wenn ich andere segne. Könnt ihr mal ausprobieren. Ich bete jetzt mal und wer Lust hat, der kann ja so im Stillen mitbeten, was ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass du der Sohn des lebendigen Gottes bist. Ich danke dir, dass du alles getan hast, damit ich in Gemeinschaft mit Gott leben kann. Und ich danke dir, dass ich dir alles bringen kann, was mich von Gott trennt. Bitte vergib mir, dass ich blöde Gedanken hatte, schlechte Gedanken, schlechte Worte und auch schlechte Taten. Vergib es mir bitte und schaffe in mir, Herr, ein neues, ein reines Herz, ein festes Herz. Mach es fest bei dir, Herr. Und hilf mir in meinem Leben, immer wieder neue Schritte zu gehen, die du vorbereitet hast. Hilf mir, ein Leben zu führen, wie du das möchtest. Und rede in mein Leben und mein Herz. Mein Leben soll dir gehören. Amen.